Konrad und Paula auf der Reise zum Ende der Welt. Gelesen von André Bayer. Eine Produktion von Pfizer. Kapitel 1. Eine Muschel? Wo kam die denn bitte her? Direkt neben seinen linken Fuß, direkt unter der Ersatzbank, mitten in der Stadt. Merkwürdig. Wo er doch gerade an seinen letzten Urlaub mit seinen Eltern gedacht hatte. Tatsächlich hatte er da auch Muscheln gesammelt. Aber eigentlich hatte er natürlich wieder an Paula gedacht und daran, dass sie sich seit ihrem Abschied auf der Lichtung nicht mehr gemeldet hatte. Wahrscheinlich hatte sie ihn vergessen. Bestimmt sogar. Wieso auch nicht? Schließlich war er nur Konrad, einmaliger, zufällig die Weltretter und Ersatztorhüter, der noch nie von Anfang an spielen durfte. Ja, Mama und Papa sagten immer, wie mutig es gewesen sei, sich im Verein anzumelden, auch wenn sie immer noch Angst hatten, dass er sich verletzte. Beim auf der Ersatzbank sitzen, dachte er bitter. Und ja, er trainierte wie ein Verrückter. Nie wieder wollte er sich von Paula vorwerfen lassen, dass er nicht vorbereitet war auf ihr nächstes Abenteuer. »Ich schau mal vorbei, spätestens wenn wir wieder die Welt retten müssen«, das hatte sie zum Abschied gesagt. Ha, das war Monate her. Keinen Pieps hatte er gehört, kein nächtlicher Besuch, keine Träume von Superkräften, keine geheimnisvollen Muster, die er unbewusst auf seine Schulhefte kritzelte. Dabei hatte er sich sogar extra ein Notizbuch gekauft, das in der Schublade seines Nachttisches lag. Da hatte er alle Erinnerungen an Träume oder Nachrichten von Paula oder vom Hohen Rat reinschreiben wollen, um ja nichts zu vergessen. Er hatte sich sogar dafür angewöhnt, alleine aufzuwachen, bevor seine Mutter ihn weckte. Die war ein bisschen traurig darüber gewesen, hatte sich aber daran gewöhnt. Manchmal vermisste er sein Leben vor Paula und der Sonne des Nordens und Daubtau. Es war einfacher gewesen. Kleiner und sicherer und bequemer. Er spürte, dass er wütend wurde. Mal wieder. Manchmal, wie gerade jetzt, bereute er, dass er Paula jemals getroffen hatte. Denn es gab kein Zurück mehr. Er wusste, dass er es mit Trollen aufnehmen konnte und mit fiesen Zauberern. Aber das interessierte Paula offensichtlich nicht. Und erzählen konnte er es auch niemandem. Nicht einmal Felix, seinem neuen Kumpel. Naja, eigentlich waren sie Leidensgenossen. Bei jedem Spiel saßen sie zusammen auf der Bank. Ach, stimmt ja, Fußball. Konrad erinnerte sich wieder daran, wo er eigentlich war und dass er nicht hier säße, ohne sein Abenteuer mit Paula. Zögerlich beugte er sich zu der kleinen Muschel hinunter und hob sie behutsam auf. Sie war weiß, mit einem Hauch Meerblau. Sie war so klein und zart, dass sie aussah, als könne man durch sie hindurchsehen. Ohne zu wissen, warum, hielt Konrad sie gegen die untergehende Sonne und schaute mit zusammengekniffenen Augen hindurch, oder besser, um sie herum. Sie war umgeben von blauen und grünen Schlieren, die sich zu bewegen schienen. Irgendetwas stimmte hier nicht.
Aufwachen! Die Stimme seines Trainers war ungeduldig. Du bist dran, raus mit dir!
Konrad zuckte ertappt zusammen und stolperte ungeschickt aufs Spielfeld. Felix nickte ihm aufmunternd zu. Der erste Torhüter zischte ihm beim Abklatschen ein drohendes »Versauf's ja nicht« zu und räumte kopfschüttelnd das Tor. Konrad versuchte, sich zu konzentrieren, aber es gab nicht viel für ihn zu tun. Seine Mannschaft beherrschte das Spiel klar. Und so drifteten seine Gedanken wieder zu den flimmernden Schlieren, die die Muschel umgeben hatten. Es machte ihn wahnsinnig, dass ihm nicht einfiel, an was sie ihn erinnerten. Unbeholfen tastete er mit seinem Torwarthandschuh in seiner Tasche nach dem winzigen Ding.
Konrad!
Konrad, pass auf!
Felix' Stimme überschlug sich und Konrad bemerkte gerade noch rechtzeitig, dass der gegnerische Angreifer zwei Abwehrspieler ausgespielt hatte und nun direkt auf ihn zugerannt kam. Wie in Zeitlupe sah Konrad den Jungen näher kommen. Er konnte die Schweißperlen auf seiner Stirn erkennen und wie er in höchster Konzentration die Lippen aufeinander presste. Konrad stand regungslos in der Mitte des Tores. Der Angreifer war nur noch ein paar Meter vom Tor entfernt. Er setzte zum Schuss an, sah hoch direkt in Konrads Augen und schoss! Konrad hechtete in die richtige Ecke und faustete den harten Schuss gerade noch ins Seitenaus. Er hörte den Schlusspfiff, den Jubel und sah, wie seine Mannschaft in den Mittelkreis stürmte, um überschwänglich zu feiern. Konrad rappelte sich auf und öffnete vorsichtig seine linke Hand. In ihrer Mitte lag unversehrt die Muschel. Stolz und glücklich schloss er die Augen und war im nächsten Augenblick verschwunden. Kapitel 2. Wurde aber auch Zeit.
Paula?
Konrad fiel Paula um den Hals, bevor er noch darüber nachdenken konnte, wie peinlich das war. Paula umarmte ihn einen Moment ganz fest, dann lösten die beiden sich hastig voneinander und Konrad betrachtete sehr interessiert den Fußboden. Der war merkwürdig. Er bestand aus alten Steinplatten und war feucht und glitschig.
Paula, wo sind wir hier? Wie bin ich hergekommen? Wieso hast du dich nicht gemeldet? Geht's dir gut? Oh, du bist angekettet. Paula, du bist angekettet. Was ist passiert? Ist Daubtau entkommen? Wir müssen hier verschwinden. Hast du einen Schlüssel für diese Dinger?
Säße ich da noch hier? Paula schüttelte den Kopf, aber sie grinste dabei ein klitzekleines bisschen.
Was machen wir denn dann? Wie kann ich helfen? Ich könnte...
Luft holen wäre spitze, bemerkte Paula spöttisch. Konrad verstummte augenblicklich und biss sich verlegen auf die Unterlippe.
Geht doch, grinste Paula und versuchte, sich etwas bequemer hinzusetzen.
Dicke, in den Fußboden eingelassene Eisenketten waren mit schweren Schlössern an ihren Fußgelenken befestigt.
Also, das hier, sie rasselte voller Verachtung mit den Ketten, war nicht Daubtau. Den hat zum Glück immer noch der Hohe Rat. Vermutlich sitzt er in einem ähnlichen Gefängnis wie diesem hier. Ist irgendwie witzig, findest du nicht?
Konrad überlegte kurz und schüttelte dann den Kopf. Paula rieb sich die wunden Knöchel. Es machte Konrad wütend, dass seine Freundin so hatte leiden müssen. Er sah sich in der dunklen Zelle um. Sie war winzig und ganz aus altem, dunklen Stein gemauert. Die einzige Lichtquelle war eine kleine, vergitterte Öffnung in der massiven Holztür, durch die orange-rotes Flackern hereinfiel. Eine Fackel, vermutete Konrad. Plötzlich erschauerte er. In der hintersten Ecke hatte sich etwas bewegt, oder? Gerade als er hoffte, sich getäuscht zu haben, blitzten unzählige Augen in der Dunkelheit auf.
Paula folgte seinem Blick und erklärte betont gelassen: Ratten! Wir kommen ganz gut klar. Wie auch immer. Wir sind in einer Burg, die einem der schlimmsten, grausamsten, stinkendsten Seeräuber gehört, den die Welt je gesehen hat. Sein Name ist Jack.
Konrad versuchte, sein Lachen zu unterdrücken.
Ist das dein Ernst? Jack wie Sparrow?
Paula sah ihn völlig verständnislos an.
Jack, der Schreckliche. Und er ist echt nicht zum Lachen. Kann ich jetzt weiter erzählen? Ich würde hier gerne verschwinden.
Konrad nickte hastig. Paula stand auf und streckte sich.
Er hat mich erwischt, als ich ihm seine Schatzkarte abnehmen wollte.
Du bist also eine Diebin?
Konrad erinnerte sich daran, dass ihr erstes Abenteuer darin bestanden hatte, Daubtau die Sonne des Nordens abzunehmen. Paula betrachtete ihn aufmerksam und nickte dann zufrieden.
Meisterdiebin im Auftrag des Hohen Rates. Aber weiter. Er hat mir mein Portal abgenommen und mich hier eingesperrt. Keine Ahnung, wie lange ich schon hier bin. Kein Tageslicht und die Wachen reden nicht. Er darf den Schatz unter gar keinen Umständen in die Finger kriegen. Du musst mich hier rausholen und mich zu ihm bringen. Wo ist dein Portal?
Konrad sah Paula verwirrt an. Ich habe kein Portal. Ich habe nur die hier. Und öffnete in Zeitlupe seine Hand.
Eine Muschel? Klein und unauffällig, aber auch leicht zu verlieren. Und ziemlich zerbrechlich, oder?
Du meinst, ich habe einfach so ein Portal gefunden? Konrad betrachtete überrascht die winzige Muschel und verstand plötzlich die blaugrünen Schlieren. Paulas Portal hatte einen wunderhübschen blaugrünen Bogen aus Licht gemacht. Paula verdrehte ungeduldig die Augen.
Nicht gefunden, gemacht hast du's. Und das hat auch noch echt lange gedauert. Aber das ist jetzt egal. Nimm meine Hand und entscheide, dass du in den Frachtraum der Sturmwind willst. Das ist das Schiff von Jack. Und dann kannst du wieder nach Hause.
Konrad fühlte sich, als hätte Paula ihn in den Magen geboxt.
Wieder nach Hause?
Ich denke, wir müssen diese Schatzkarte klauen.
Ich muss die Karte klauen. Und ich bevorzuge den Ausdruck sicherstellen. Und ich arbeite allein. Immer, erklärte Paula fest und sah Konrad entschlossen an. Ihre Augen schimmerten lila.
Ach ja, platzte es aus Konrad heraus. Ehrlich gesagt, wirst du alleine, vor allem gefangen genommen, soweit ich weiß. Also ich habe ein Portal und ich weiß jetzt, dass die Karte auf der Sturmwind ist. Und wenn du mir noch sagst, wie sie aussieht, kann ich sie auch ohne dich holen, sagte Konrad herausfordernd.
Er hatte nicht Monate auf ein neues Abenteuer gewartet, um sich jetzt wie einen kleinen Jungen behandeln zu lassen. Er wollte groß sein.
Eine Weile starrten die beiden sich schweigend an. Dann schnaubte Paula.
Gib mir schon deine Hand.
Und Konrad tat nichts auf der Welt lieber als das. Kapitel 3.
Du kannst mich jetzt loslassen, flüsterte Paula Konrad ins Ohr. Aber sie schien es nicht übermäßig eilig zu haben.
Konrad ließ hastig seine Hand sinken und versuchte sich zu orientieren. Sie waren tatsächlich im Inneren eines großen Schiffes. Es roch nach Salz, Fisch, vermutlich weil sie direkt hinter mehreren Fässern mit eingelegtem Fisch angekommen waren, nach mutrigem Holz, nach Rost und Schwefel. Paula deutete mit dem Kinn in Richtung einer steilen Holztreppe und schlich, ohne auf seine Antwort zu warten, los. Konrad folgte ihr. Die Treppe endete an einer schweren Holzluke. Kein Lichtstrahl drang hindurch.
»Ich glaube, es ist dunkel. Wir müssen es versuchen«, murmelte Paula.
Konrad machte sich bereit, ihr beim Öffnen der Luke zu helfen. Aber sie drehte sich noch einmal um und sah ihn streng an.
»Du machst ganz genau, was ich dir sage. Egal, ob du die Anweisung verstehst oder nicht, kapiert? Wir haben keine Zeit für Fragen oder Diskussionen. Wenn Jack uns dieses Mal schnappt, geht das nicht so glimpflich aus.«
»Du nennst mit Ratten in einem Verlies eingesperrt sein glimpflich?«
»Ich...«
Als Konrad Paulas fassungslosen Blick bemerkte, verstummte er und nickte. Paula hielt den Blickkontakt noch einen Moment, drehte sich dann um und hob die Luke scheinbar mühelos ein paar Zentimeter an.
Sie hatten Glück. Draußen war es stockdunkel und still.
So leise und so schnell sie konnten, krabbelten sie nach draußen und versteckten sich hinter zusammengerollten Tauen und Segeln. Konrad konnte es nicht fassen. Er war wirklich auf einem Piratenschiff. Als er kleiner war, hatte er immer davon geträumt und sich ausgemalt, wie er die Weltmeere durchsegelte und die fantastischsten Abenteuer erlebte. Allerdings war er in seiner Vorstellung immer Kapitän gewesen und er hatte auch niemanden eingesperrt oder überfallen. Er hatte Schätze gesucht und natürlich gefunden. Paula machte sich bereit, weiterzuschleichen. Doch Konrad hielt sie zurück. Warnend deutete er zu dem Ausguck im Mastkorb über ihnen. Sie konnten nur die Arme und das Kinn des Mastmatrosen erkennen. Er hatte sie nicht bemerkt. Sie atmeten erleichtert auf. Doch im nächsten Moment wurde die Luke zum Mannschaftsraum aufgestoßen und zwei düstere Kerle stolperten an Deck. Sie stritten sich und waren offensichtlich betrunken. Gleich darauf folgten weitere Männer und bildeten einen Kreis um die ersten beiden. Das alles nur ein paar Meter von Konrad und Paula entfernt. Als Konrad sich alarmiert zu Paula umdrehte, strahlte die ihn zufrieden an und zeigte den Daumen hoch. Dann geschah so viel auf einmal, dass Konrad gar nicht wusste, wo er zuerst hinsehen sollte. Die zwei Streithälse begannen eine wüste Prügelei und wurden von ihren Zuschauern lauthals angefeuert. Der Mastmatrose sprang auf und schrie aus vollem Hals:
Land in Sicht! Land in Sicht!
Die Tür der Kapitänskajüte wurde aufgestoßen und ein großer, grimmiger Mann trat heraus und verlangte mit ohrenbetäubender Stimme:
Ruhe!
Nichtsnutziges Pack!
Die Piraten verstummten augenblicklich. Selbst die zwei Kerle, die sich gerade noch verhauen hatten, taten jetzt so, als würden sie sich gegenseitig stützen und sahen betreten zu Boden. Während der Kapitän von seinen Leuten eine Erklärung verlangte und der Matrose eilig den Mast herunterkletterte, zupfte Paula Konrad am Ärmel und schlich in Richtung der offenen Kapitänskajüte. Es ging also direkt in die Höhle des Löwen, dachte Konrad und verbot sich darüber nachzudenken, wie groß seine Angst war. Sie gelangten unbemerkt an den Männern vorbei und in Jacks Privaträume. Erst durchquerten sie eine Art Ess- und Arbeitszimmer, in der eine verrußte Öllampe nur spärliches Licht abgab. Paula schien genau zu wissen, was sie suchte, denn nach kurzem Blick auf den Schreibtisch und die daraufliegenden Karten und Unterlagen hastete sie weiter. Konrad hätte sich zu gerne die Instrumente und Logbücher angeschaut, aber sie hatten natürlich Wichtigeres zu tun. Er folgte Paula in den Schlafbereich des grausamen Piraten, und dort, auf dem Nachttisch, lag ein unscheinbares Stück vergilbtes Papier. Konrad konnte im Halbdunkel die Umrisse einer Insel und nautische und geografische Angaben erkennen, bevor Paula die Karte behutsam zusammenrollte. Am deutlichsten erschien ihm aber der Name der Insel. Isla Esperanza. Insel der Hoffnung. Ein richtiger Piratenname.
Wir müssen zum Hohen Rat. Hol das Portal raus, sagte Paula kaum hörbar.
Konrad tastete hastig nach der Muschel in seiner Tasche. Kannst du mir erklären, wie ich ein Portal gemacht haben soll, wenn ich gar nichts davon wusste? Flehte Konrad so leise er konnte.
Versprochen, wenn wir hier lebend rauskommen, flüsterte Paula und deutete auf die Muschel. Du musst sie aktivieren.
Konrad konzentrierte sich auf die durchscheinende Muschel in seiner Hand und murmelte dann tonlos:
Hoher Rat!
Die Muschel begann ganz sanft zu schimmern. Im gleichen Augenblick wurde die Kajütentür geöffnet und schwere Schritte näherten sich bedrohlich. Paula zog Konrad hastig hinter die Tür.
Schneller, schneller, flehte er sein Portal an.
Gerade als es sich öffnete, wurde er am Nacken herumgerissen. Die Muschel fiel zu Boden und verschwand mit einem leisen Knirschen unter der Schuhsohle des schlimmsten, grausamsten und stinkendsten Seeräubers, den die Welt je gesehen hatte. Kapitel 4.
Das werdet ihr bereuen, fauchte Jack und hielt beide Kinder am Kragen von sich weg.
Er schien es noch nicht mal zu merken, dass Paula sich mit aller Kraft wehrte und um sich trat.
Konrad hingegen war starr vor Schreck. Sie waren verloren. Die Muschel war ihre einzige Chance gewesen zu entkommen. Und nun?
Paula hörte auf zu strampeln und streckte Jack trotzig das Kinn entgegen und verkündete mit fester Stimme:
Ich habe keine Angst vor dir. Du wirst den Schatz niemals kriegen. Wenn ich dich nicht aufhalte, dann schickt der Hohe Rat jemand anderen. Gib auf, und ich lege ein gutes Wort für dich ein.
Konrad wurde wütend.
Was sollte das? Wieso versuchte Paula, ihren Widersacher zu provozieren? Aber schlimmer noch, warum sagte sie ich und nicht wir, als stehe er nicht direkt neben ihr?
Der finstere Pirat sah Paula einen Moment überrascht an und brach dann in schallendes Gelächter aus.
Mumm, hast du, kleine Elster. Aber um den Hohen Rat mache ich mir keine Sorgen. Dann rief er nach einem seiner Männer namens Einbein Piet und befahl diesem, die Kinder zu fesseln und in der Kajüte einzuschließen.
Er selbst und der Großteil der Besatzung würden an Land gehen und Frischwasser und Vorräte holen. Konrad und Paula bekamen mit, dass sie sich offensichtlich vor der ersten von vielen kleinen Inseln befanden, zu denen auch die Isla Esperanza gehörte. Die Mannschaft machte sich auf eine mühsame Reise durch den Archipel gefasst, der aus irgendeinem Grund das Ende der Welt hieß. Offenbar war das Gebiet nur wenig erkundet und voller Untiefen und Korallenriffe. Jack befahl, so dicht wie möglich an eine kleine Bucht heranzusegeln, die der Matrose entdeckt hatte. Dann drehte er sich noch einmal zu Konrad und Paula um und verkündete mit einem finsteren Grinsen:
Und wenn wir zurück sind, kümmern wir uns um euch. Ein für allemal.
Kurz darauf fanden sich Konrad und Paula alleine, Rücken an Rücken zusammengeschnürt, auf dem Fußboden der Kajüte wieder. Jack hatte ihnen die Karte abgenommen und in eine große Holzkiste mit schwerem Schloss gelegt. Den Schlüssel trug er nun an einer goldenen Kette um den Hals.
Verdammter Mist!
Paula schimpfte leise vor sich hin. Aber Konrad hörte gar nicht richtig zu. Erstens war er immer noch sauer und zweitens überlegte er fieberhaft, was sie noch tun konnten.
Paula, wie habe ich das mit dem Muschelportal gemacht? Kann ich das nochmal? Kannst du keins machen?
Je länger Paula schwieg, umso wütender wurde er. Hatte sie etwa aufgegeben?
Paula?
Ich hätte dich nicht mitnehmen dürfen. Paulas Stimme war leise und ernst und ein bisschen wackelig. Statt zuzuhören oder zu antworten, zerrte Konrad mit aller Kraft an seinen Fesseln.
Das ist sinnlos. Dieser Piet versteht was von Knoten machen, murmelte Paula bitter. Wir müssen darüber. Mach einfach mal, was ich sage, zischte Konrad und zog Paula mit sich, als er über den dreckigen Holzboden robbte, bis zu der Stelle, an der die Reste seines Portals lagen.
Als Paula verstand, wo er hin wollte, gab sie ihren Widerstand auf. Kurz darauf hatte Konrad eine messerscharfe Muschelscherbe in der Hand und schnitt damit in überraschend kurzer Zeit das Seil durch, mit dem Paulas Hände hinter ihrem Rücken zusammengebunden waren.
»Danke! Das war genial!«
Konrad wurde gegen seinen Willen rot, als Paula ihn befreite.
»Jetzt müssen wir nur unbemerkt von Bord kommen«, bemerkte er ablenkend. Seine Wut war verflogen. »Erstmal müssen wir diese dämliche Kiste aufkriegen«, überlegte Paula laut, während sie das massive Vorhängeschloss inspizierte.
»Echt jetzt? Was ist das überhaupt für ein bescheuerter Schatz? Und was will der Hohe Rat damit?«, wollte Konrad ungeduldig wissen.
Paula ging um die Kiste herum, nickte zufrieden, verschwand kurz im Nebenraum und kehrte mit einem Teelöffel zurück.
»Was genau der Schatz ist, weiß niemand. Es gibt unterschiedliche Geschichten und Übersetzungen. Flamme der Hoffnung, Feuer der Hoffnung, manchmal ist auch vom Licht der Hoffnung die Rede. Die meisten Gelehrten glauben, dass es sich um einen Edelstein mit unglaublich starken magischen Kräften handelt.« Während sie sprach, drehte Paula mit dem Griff des Löffels die Schrauben der Scharniere heraus, die den Deckel mit dem Unterteil der Kiste verbanden. Konrad musste grinsen, als er sich Jacks Gesichtsausdruck vorstellte, wenn der bei seiner Rückkehr eine leere Kajüte und eine offene Truhe vorfand. Zufrieden legte Paula den Löffel beiseite und stemmte den Deckel auf. Ohne zu zögern nahm sie die Karte an sich und ließ sie in ihrer Jackentasche verschwinden.
»Und jetzt raus hier!«
Gleich darauf polterten, stampften und schrien beide Kinder so laut sie konnten.
»Feuer!«
Im nächsten Augenblick schloss Einbein Piet die Tür auf und hastete mit zwei Wassereimern herein. Womit er natürlich nicht gerechnet hatte, war, dass Paula und Konrad direkt hinter der Tür auf ihn warteten. Sie schubsten ihn so heftig sie konnten, flohen durch die offenstehende Tür und verrammelten diese sofort mit einer an der Wand lehnenden Muskete.
Im Inneren der Kajüte fluchte Einbein Piet wie ein waschechter Seeräuber. Konrad und Paula hingegen sahen sich panisch nach weiteren Wachen und einem Fluchtweg um. Das Schiff dümpelte menschenleer im Morgengrauen in Sichtweite einer Insel mit einer schroffen Felsenküste. Paula und Konrad nickten gleichzeitig, dann holten sie mit vereinten Kräften den Anker ein, beluden das letzte Beiboot mit Proviant und ließen es zu Wasser. Während sie auf das offene Meer hinausruderten, konnten sie zusehen, wie die Sturmwind langsam auf den Eingang der kleinen Bucht zugetrieben wurde und dort auf Grund lief. Konrad und Paula jubelten und klatschten sich begeistert ab. Konrad grinste breit und erklärte dann spöttisch:
Von zwei Kindern ausgelacht. Jack, der Schreckliche, sollte sich wirklich einen neuen Namen zulegen.
Kapitel 5.
Ich kann nicht mehr.
Konrad ließ erschöpft die Ruder sinken und hielt seine schmerzenden Hände ins Wasser.
Dir ist schon klar, dass es hier Haie gibt, oder? Fragte Paula, während sie eisern weiterruderte.
Konrad zog panisch seine Hände zurück und hielt angestrengt nach einer dreieckigen Flosse Ausschau. Paula lachte und ihre lila Augen funkelten zufrieden.
Sehr witzig. Es gibt hier also gar keine Haie? Murmelte Konrad verlegen.
Haie gibt es in allen Meeren, also vermutlich auch hier. Irgendwo, grinste Paula, aber Konrad wich ihrem Blick aus. Eine Weile herrschte eine angespannte Stille in dem kleinen Boot. Konrad versuchte, seine Gedanken und Gefühle zu ordnen, aber er war müde und erschöpft. Und Paula machte es ihm nicht gerade leicht, einen kühlen Kopf zu bewahren. So sehr er sich gewünscht hatte, sie wiederzusehen, so sehr ärgerte ihn ihre Überheblichkeit. Ja, er hatte 1000 Fragen, machte zufällig die zerbrechlichsten Portale, die man sich vorstellen konnte, war nur ein klitzekleines bisschen gewachsen und ein paar Monate älter als bei ihrem ersten Treffen. Aber er hatte sie gerettet. Schon mehrfach. Und er ruderte seit Stunden zwischen Korallenriffen, winzigen Felseninseln und Sandbänken hindurch.
Okay, schieß los, was willst du wissen?
Paula unterbrach seine wirren Gedanken und sah ihn nachdenklich an. Konrad räusperte sich und versuchte, sich daran zu erinnern, was er von ihr wissen wollte.
Okay, woher kommst du?
Die Frage platzte aus ihm heraus, bevor er noch darüber nachdenken konnte.
Keine Ahnung, ich war eines Tages da. So erzählt es der Hohe Rat zumindest.
Dann, wer oder was ist der Hohe Rat? Konrad versuchte, den Schock über Paulas erste Antwort zu überspielen.
Die 7 angesehensten und weisesten Frauen und Männer der Welt.
Deiner Welt? Unterbrach Konrad überfordert.
Die Welten sind alle miteinander verbunden. Aber ja, in meiner Welt. Ich bin bei einer Rätin aufgewachsen. Sie hat mich aufgenommen.
Und dich zur Meisterdiebin ausgebildet? Wieso? Und wieso so jung?
Konrad bemerkte sofort, dass Paula nicht antworten wollte. Deshalb wechselte er das Thema.
Wie war das mit dem Portal?
Paula nickte erleichtert.
Wenn man vom Hohen Rat ausgesucht wird, erhält man die Fähigkeit, sich ein Portal zu schaffen. Dazu muss man lernen, sich zu konzentrieren und gleichzeitig gelassen zu sein und seine Angst vor Veränderung verlieren.
Offensichtlich hast du das, zumindest ein bisschen.
Und ja, man kann sich ein neues Portal schaffen, wenn man sein altes verloren hat. Aber das dauert Wochen, manchmal Monate. Und man muss es wirklich wollen.
Wie konnte ich etwas wollen, von dem ich gar nichts wusste?
Das ist doch Quatsch. Und wieso bin ich bei dir im Verlies gelandet?
Konrad wurde ungeduldig. Er wurde das Gefühl nicht los, dass das alles hier viel komplizierter war, als er es sich ausgemalt hatte.
Weil ich dich gerufen habe, wahrscheinlich, gab Paula leise zu.
Konrad sah sie überrascht an.
Du hast mich gerufen? Ich habe nichts gehört. Wieso nicht deine Rätin oder einen Freund? Das Wort Freund auszusprechen fiel ihm schwer. Er war sicher, dass Paula 1000 Freunde hatte, aber er eben nicht. Nur in seiner Vorstellung waren sie Freunde. Irgendwie. Paula lachte kurz auf. Na, ich hab dich in Gedanken gerufen. Du musst echt noch viel lernen. Und die Räte kann man nicht rufen. Sie würden sonst verrückt werden, weil alle Menschen etwas von ihnen wollen. Wenn sie mit dir sprechen wollen, lassen sie es dich wissen. Nicht andersherum. Und, Paula stockte kurz und guckte angestrengt auf das Meer hinaus. Ich habe keine Freunde. Konrad schluckte betreten, versuchte sich aber nichts anmerken zu lassen. Keine Zeit, zu gefährlich. Ich bin gerne allein, betonte Paula, während sie ihr Rudertempo spürbar erhöhte. Aber wenn ich deine Rufe nicht gehört oder bemerkt habe, wieso bin ich dann bei dir gelandet? Einen Moment, nachdem ich das Tor verhindert habe. Ich war echt gut und ich habe mich so gefreut und... Oh. Konrad verstummte. Natürlich. Er hatte sich gewünscht, Paula davon erzählen zu können.
Paula grinste schief.
Fußball. Ich stehe ja mehr auf Tischtennis. Aber hey.
Konrad grinste zurück.
Tischtennis ist auch okay.
Nach einer kurzen Pause setzte Konrad noch einmal an.
Selbst wenn wir diesen Hoffnungsstein finden, wie kommen wir dann nach Hause? Oh Mann, ich bin am helllichten Tag aus einem Fußballtor verschwunden. Wie soll ich das je erklären? Und wie lange sind wir schon unterwegs? Meine Eltern drehen durch vor Sorge.
Paula ließ ihre Ruder sinken.
Ich finde schon eine Lösung. Mach dir keinen Kopf. Und was unseren Rückweg angeht... Entweder sitzen wir für ein paar Wochen auf einer Insel fest, bis unsere neuen Portale fertig sind, oder wir finden ein natürliches, so wie den Tümpel, durch den du das letzte Mal nach Hause gekommen bist. Sie sind selten, aber es gibt sie.
Wochen? Monate?
Konrad starrte Paula fassungslos an. Doch bevor er etwas sagen konnte, erschien direkt zwischen ihnen, umgeben von einem blau-grünen Lichtbogen, ein alter Herr in einem vornehmen Anzug. Kapitel 6. Konrad beobachtete überrascht, wie Paula sich nach einer Schrecksekunde tief vor dem alten Mann verneigte.
»Es freut mich, dich gesund und sicher vorzufinden, Kind«, sprach der Mann und legte ihr sanft die Hand auf den Kopf.
Dann wendete er sich an Konrad und betrachtete ihn eine Weile schweigend. Konrad stellte sich nervös vor und streckte unsicher seine Hand zum Gruß aus. Der Mann nahm sie und schüttelte sie lächelnd.
»Es ist schön, deine Bekanntschaft zu machen. Paulina hat uns Beeindruckendes von dir berichtet.«
Jetzt wurden sowohl Paula als auch Konrad rot und sahen betreten zu Boden.
»Mein Name ist Seine Exzellenz, der hochwürdige, stellvertretende Vorsitzende des Hohen Rates, Victorius. Wir haben den Versuch eines Portalaufbaus durch unseren jungen Freund hier bemerkt und vermuteten einen Notfall. Dass ich euch zusammen antreffe, erleichtert die Sache. Wie schön, was ist geschehen?«
Paula berichtete ganz genau, wie Konrad und sie hier gelandet waren. Sie ließ nichts aus. Zu Konrads großem Ärgernis auch nicht, dass sie sich schwere Vorwürfe machte, weil sie ihn überhaupt mitgenommen hatte.
»Das schien seine Exzellenz so und so, aber nicht die Bohne zu interessieren.«
Sein Gesichtsausdruck änderte sich jedoch, als Paula die Flamme der Hoffnung erwähnte. Konrad konnte nicht genau sagen, was ihn störte, aber sein Unbehagen in Gegenwart des Mannes verstärkte sich. Paula entschuldigte sich kleinlaut dafür, dass sie die Mission noch nicht erfüllt hatte, die sie von ihrer Ziehmutter, die offenbar die Vorsitzende des Rates war und Grazia hieß, erhalten hatte.
Victorius erklärte spöttisch.
Ich bin sicher, die ehrwürdigste Vorsitzende wird dir dein erneutes Scheitern verzeihen.
Paula ist nicht gescheitert, platzte Konrad dazwischen.
Wie konnte der Typ es wagen?
Sie hat die Karte und wir müssen sie jetzt nur noch zum Hohen Rat bringen.
Paula machte hastig eine beschwichtigende Geste. Aber Konrad achtete nicht darauf, sondern wetterte weiter.
Sie schicken Paula und mich, wenn man es genau nimmt, auf so wichtige und gefährliche Missionen, ohne jede Hilfe. Und dann passt es ihnen nicht, wie wir sie erfüllen. Das ist gemein und...
Victorius unterbrach ihn mit einer ungeduldigen Handbewegung. Seine einschmeichelnde Stimme passte nicht zu seinem stechenden Blick, als er sprach.
Du hast recht, kleiner Freund. Ich war zu streng. Paulina hat das große Vertrauen, das der gesamte Rat in sie hat, bisher immer gerechtfertigt. Und wenn sie manchmal überraschende Wege geht, dann ist das ihrer Jugend geschuldet. Nun lasst uns diesen Auftrag gemeinsam beenden.
Er streckte Paula erwartungsvoll seine Hand entgegen, und noch bevor Konrad etwas sagen oder darüber nachdenken konnte, was er dagegen einzuwenden hatte, hatte Paula Victorius die Karte schon überreicht. Im nächsten Moment drehte dieser einen schweren goldenen Siegelring an seinem Finger und ein blaugrünes Schimmern baute sich um ihn herum auf. Paula reichte ihm ruhig die eine Hand und streckte die andere Konrad entgegen. Einen Augenblick lang sah es aus, als wollte Victorius sie tatsächlich nehmen. Doch als sich der Bogen ganz gebildet hatte, breitete sich ein finsteres Grinsen auf seinem Gesicht aus. Konrad handelte ohne nachzudenken. Er griff sich Paulas Hand und hielt sich mit seiner zweiten Hand und aller Kraft an der Schulter von Victorius fest. Und plötzlich standen sie am breiten Strand einer Insel. Nicht weit entfernt begann ein Pinienwäldchen, hinter dem die Sonne gerade verschwand. Victorius sah die Kinder überrascht und wütend an, hatte sich aber sofort wieder im Griff.
»Danke, kleiner Freund. Sehr aufmerksam. Aber keine Sorge, ich hätte euch auf jeden Fall mitgenommen. Ich kenne mein Portal und sein Timing seit Jahrzehnten.«
Konrad drehte sich zu der offenbar verwirrten Paula um und rief,
»Glaub ihm nicht, er will die Flamme der Hoffnung für sich. Er hätte uns zurückgelassen, ganz sicher.« »Konrad, so ein Blödsinn, das kann gar nicht sein«, fuhr Paula Konrad scharf an, während Victorius schon in Richtung der Bäume hastete.
Im Dunkel schimmerte zwischen ihnen ein goldener Feuerschein hindurch.
»Ich weiß, was ich gesehen habe. Der Typ ist gefährlich. Hoher Rat hin oder her.«
»Paula, vertrau mir. Wir sind doch Freunde«, flehte Konrad.
»Du hast keine Ahnung, Konrad!«
Paulas Stimme überschlug sich vor Wut. Dann ließ sie ihn stehen und rannte Victorius hinterher. Konrad blieb fassungslos zurück. Plötzlich durchbrach ein schriller Schrei die hereinbrechende Nacht.
Eine Frauenstimme. Konrad raste los, so schnell er konnte. Er folgte dem flackernden Licht bis zu einer Lichtung, in deren Mitte eine große goldene Schale stand, so groß wie ein Wagenrad, in der ein helles Feuer loderte. Davor rang Victorius mit einer uralten Frau in einem langen grünen Kleid und stieß sie letztlich zu Boden.
Paula stand wie gelähmt etwas abseits. Die alte Frau deutete auf das Feuer und flehte sie in einer unbekannten Sprache an. Konrad verstand plötzlich.
Das Feuer der Hoffnung war kein Edelstein, sondern ein echtes Feuer.
Bevor Konrad ihn davon abhalten konnte, hatte Victorius die Schale umgeworfen und trat die Flammen mit einem triumphierenden Lachen auf dem sandigen Waldboden aus.
Er hat die Hoffnung zerstört,
flüsterte Konrad fassungslos, als der letzte glühende Holzscheit lautlos erlosch. Kapitel 7. Eine gespenstische Stille herrschte auf der kleinen Lichtung. Die alte Frau war verstummt, und selbst die Wellen am naheliegenden Strand waren nicht mehr zu hören. Konrad konnte sich nicht bewegen. Es war, als hätten seine Muskeln alle Kraft verloren,
oder sein Gehirn jeden Grund, ihn in irgendetwas zu befehlen. Konrad starrte in die Dunkelheit und versuchte, sich daran zu erinnern, wieso er hier war und wieso ihn das alles je interessiert hatte. Paula. Abenteuer. Großwerden. Fußball. Seine Eltern. Plötzlich stürzte Paula auf Victorius zu. Mit einem Wutschrei riss sie ihn zu Boden und hatte ihn im nächsten Augenblick gefesselt. Konrad glaubte in der Dunkelheit erkennen zu können, dass sie die Ärmel ihrer Jacke als Seil benutzte. Dann machte sie sich an seiner rechten Hand zu schaffen. Vermutlich nahm sie ihm seinen Siegelring ab. Konrad war das egal. Wie hatte er je glauben können, dass Paula ihn für voll nehmen würde? Selbst jetzt, wo klar war, dass er recht gehabt und sie falsch gelegen hatte. »Wieso haben Sie das getan? Dafür kommen Sie den Rest Ihres Lebens ins Gefängnis«, schrie sie verzweifelt.
»Macht dir keine Hoffnung. Das war lustig. Es ist zu spät. Ich habe gewonnen. Die Welt gehört mir.«
lachte Victorius schrill. Paula hob ihre Hand und später fragte Konrad sich, ob sie ihn wirklich geschlagen hätte, wenn nicht in diesem Moment ein Haufen Seeräuber mit rußenden Fackeln auf der Lichtung aufgetaucht wäre.
»Entschuldigen Sie die Verspätung, Eure Exzellenz. Wir hatten Probleme mit unserem Boot«, erklärte Jack zerknirscht.
Paula ließ von Victorius ab, schrie Konrad an, er solle mitkommen und rannte in den Wald.
»Spar dir dein Geheule! Ich habe die Flamme schon gelöscht! Alles muss man alleine machen! Jetzt ist es nur noch ein Kinderspiel, die Menschen unter Kontrolle zu bringen! Schneid mich los, du Nichtsnutz!« herrschte Victorius Jack an. »Und bring mir die Kinder! Ich will keine Zeugen! Das Mädchen hat mein Portal, aber sie wird ihren kleinen Freund nicht zurücklassen!«
Konrad spürte, wie sich ihm eine Hand auf die Schulter legte. Er zuckte zusammen und drehte sich um. Kein Seeräuber, auch nicht Paula, sondern die alte Frau. Sie bedeutete ihm, still zu sein und ihr zu folgen. Lautlos verschwand sie in der Dunkelheit. Konrad stolperte hinterher. Auf der Lichtung teilten sich die Seeräuber auf, um in allen Richtungen nach Paula und ihm zu suchen. Konrad zweifelte nicht daran, dass sie ihn bald einholen würden, aber er ging weiter. Schließlich blieb die Frau so unvermittelt stehen, dass Konrad fast mit ihr zusammenstieß. Sie standen vor einer Felswand. »Das war's«, dachte Konrad und hätte sich am liebsten einfach hingesetzt und auf seine Verfolger gewartet. Die alte Frau nickte ihm zu und verschwand in dem Gebüsch, das sie von den Felsen trennte. Konrad folgte ihr gleichgültig und stand plötzlich in einer Höhle. Im Inneren befanden sich ein einfacher Holztisch, ein Stuhl, eine Kommode und ein Bett. An der hinteren Wand hing ein bunter Teppich, in den Blumen, Bäume und Schmetterlinge eingewebt waren. Auf dem Tisch stand ein einfacher Messingkerzenständer, in dem eine fast heruntergebrannte Kerze flackerte. Die alte Frau deutete mit dem Finger auf Konrad und schob den Teppich zur Seite. Dahinter verbarg sich ein enger Gang, der offenbar noch tiefer in den Berg hineinführte. Konrad schüttelte den Kopf. Die alte Frau nahm die Kerze aus dem Ständer und reichte sie ihm. Konrad wollte nicht in die Dunkelheit, wo es doch eh keine Rettung gab. Aber die alte Frau drängte ihn in den Gang, sagte einen kurzen Satz in ihrer geheimnisvollen Sprache und zog den Teppich zurück vor den Eingang. Konrad war allein. In dem Gang war es kalt und feucht. Er konnte gerade so aufrecht stehen. Eine Weile stand er einfach nur da. Dann ging er los. Widerwillig und langsam, ohne zu wissen, wo er ankommen würde. Er konzentrierte sich auf seinen Atem und auf die warme Kerze in seiner Hand. Sie roch nach Bienenwachs. Und ihr Licht warf unheimliche Schatten auf die Wände und den Boden vor ihm. Vor dem Licht und seinen Schritten flüchteten unzählige Spinnen und Tausendfüßler und andere Krabbeltiere. Konrad biss sich auf die Unterlippe, um nicht laut zu schreien. Aber er ging weiter. Er wusste nicht, wie lange. Er setzte einen Fuß vor den anderen. Er versuchte, seine Schritte zu zählen. Aber er kam immer wieder durcheinander oder vergaß, wo er war, und musste wieder von vorne anfangen. Irgendwann hörte er auf zu zählen. Denn er hatte das Gefühl, ohnehin nicht voranzukommen. Er konnte nicht mehr sagen, ob er auf der Stelle trat oder im Kreis lief, ob die Zeit verging oder längst stehen geblieben war. Er bekam Durst und Hunger und er wünschte sich, er wäre wieder auf dem Fußballplatz. Seine Eltern würden ihn gleich abholen und er könnte ihnen von seiner Glanzparade erzählen. Er ging weiter und versuchte, sich auszumalen, wie er seine Eltern wieder sah. Ging nicht. Paula? Auch nicht. Aber Konrad ging weiter. Er atmete den Bienenwachsduft ein und fragte sich, wohin der Gang führte. Keine Antwort. Er ging weiter und weiter, bis er nicht mehr konnte. Erschöpft sank er zu Boden und starrte in die Flamme. Sie brannte ganz ruhig. Irgendwann würde sie heruntergebrannt sein. Und dann? Irgendwo in seinem müden Kopf versuchte sich ein Gedanke zu formen. Konrad betrachtete die Kerze und plötzlich war alles ganz klar. Die Kerze brannte nicht herunter, sie tropfte nicht, sie flackerte kaum. Das war keine normale Kerze und die alte Frau hatte sie ihm auch nicht einfach so gegeben. Konrad sprang auf und rannte los. Kapitel 8. Er rannte, so schnell er in dem engen Gang konnte. Die Kerze brannte unbeirrt weiter. Er rannte, bis er einen Luftzug spürte. Frische Nachtluft. Kurz darauf trat er vorsichtig aus dem Gang heraus in einen Pinienwald. Er konnte die Wellen am nahen Strand hören und Stimmen. Langsam pirschte er näher. Den Schein seiner Kerze verbarg er so gut es ging hinter seiner Hand. Nach einigen Minuten konnte er zwischen den Bäumen die Lichtung erkennen, auf der das Feuer der Hoffnung gebrannt hatte. Nun war sie von Fackeln erleuchtet und voller Menschen. Konrad konnte die Seeräuber erkennen. Sie waren gefesselt und wurden von ernst reinschauenden Männern und Frauen in schlichten blauen Anzügen zu einem klar schimmernden Portal geführt. Jack fluchte und zerrte an seinen Fesseln, aber er verschwand trotzdem in dem Portal. Konrad erkannte Victorius. Auch er war gefesselt und stand mit trotzigem Gesichtsausdruck vor einer weißhaarigen Frau. Diese trug einen Morgenmantel, Pantoffeln und eine Brille. Neben ihr stand Paula. Konrad war so erleichtert, dass er sich an einen Baumstamm abstützen musste. Sie hatte es geschafft. Die Bösen waren gefasst und sie war gesund. Zwei große Männer in blauen Anzügen schnappten sich Victorius und zerrten ihn durch das Portal. Konrad trat leise näher. Die weißhaarige Frau erklärte bedauernd: »Ich muss zurück, Paulina. Wir müssen uns beraten. Niemand weiß, wie die Welt ohne Hoffnung aussehen wird.« »Ich verstehe, dass du deinen Freund suchen willst. Ich selbst hatte große Hoffnungen in ihm gesetzt. Aber jetzt...« Grazia betrachtete Paula traurig. »Nun, wer hätte gedacht, dass dein Dickkopf einmal so nützlich sein würde? Er hat uns zumindest vor einem Putsch von Victorius bewahrt. Und vielleicht rettet er ja auch Konrad.« Mit diesen Worten küsste sie Paula auf die Stirn und war im nächsten Augenblick in dem blaugrünen Bogen verschwunden, der sich sofort hinter ihr schloss. Paula stand völlig verloren in der Mitte der Lichtung. Irgendjemand hatte die goldene Schale wieder aufgerichtet, aber sie schimmerte hohl und leer. Konrad gab sich einen Ruck und ging auf Paula zu. Die fiel ihm um den Hals, noch bevor sie darüber nachdenken konnte, wie peinlich das war. Konrad umarmte sie einen Moment ganz fest, dann lösten die beiden sich hastig voneinander und sahen betreten zu Boden. Nach einer Weile räusperte Paula sich und sagte sehr leise, »Es tut mir so leid, Konrad, dass ich dich nicht mitnehmen wollte, die Rumkommandiererei und dass ich dir nicht geglaubt habe. Wir hätten das hier verhindern können. Das könnte das Ende der Welt sein.« Konrad unterbrach sie grinsend. »Ist es aber nicht.« Zu Paulas kompletter Verwirrung hob er ein paar der erloschenen Holzscheite vom Boden und legte sie zurück in die Schale. Er entzündete sie mit seiner Kerze und alles, was er sich wünschte, war plötzlich zurück in seinem Kopf, als hätte er eine Tür geöffnet, die er vergessen hatte. Paula sah ihn mit riesigen lilafarbenen Augen an und Konrad glaubte für einen Augenblick, Tränen darin zu erkennen. Konrad erzählte Paula in jedem Detail, was geschehen war, und endete mit einem Schulterzucken. Paula murmelte beeindruckt. »Deshalb hat der Hohe Rat dich also ausgesucht, weil du weitermachst, wenn andere aufgeben. Das ist deine Gabe. Kein anderer hätte das geschafft. In einer alten Überlieferung heißt es, es gibt immer Hoffnung, auch wenn es keine Hoffnung gibt. Das hast du wohl gerade bewiesen.« Konrad wurde so rot, dass man es selbst im Feuerschein erkennen konnte. Aber dieses eine Mal störte ihn das nicht. Die Kinder saßen schweigend nebeneinander und starrten in die Flamme, bis die Sonne aufging. Dann nickten sie sich an und Paula erklärte, »Der Hohe Rat hat veranlasst, dass die Zeit in deiner Welt angehalten wird, sobald du mit einem Portal reist. Das heißt, du dürftest bei deiner Rückkehr keine Probleme haben.« Konrad nickte erleichtert. »Sehen wir uns wieder?« fragte er leise. Paula nickte, ohne zu zögern. Sie zog einen Tischtennisball aus ihrer Jackentasche und drehte ihn auf ihre Handfläche. Konrad schüttelte grinsend den Kopf und überlegte sich, ob es praktisch wäre, einen Fußball zu seinem nächsten Portal zu machen. Das bekannte blaugrüne Schimmern erschien und umgab sie beide. Paula streckte ihm die Hand entgegen und fragte mit wackeliger Stimme, »Freunde?« Konrad antwortete ohne zu zögern, »Auf jeden Fall!« und nahm ihre Hand. Niemand auf dem Fußballplatz hatte bemerkt, dass Konrad plötzlich verschwunden und dann wieder da war. Müde und dreckig und glücklich. Niemand. Außer Felix. Konrad und Paula auf der Reise zum Ende der Welt. Gelesen von André Bayer. Eine Produktion von Pfizer.